in den letzten Wochen und in den nächsten sind wir aber thematisch etwas gebunden oder wir haben uns selbst gebunden. Darum wird es heute nicht um Erntedank gehen in der Predigt oder um das Thema Dankbarkeit. Jeder, der die letzten Wochen unser Gemeindeleben ein bisschen mitverfolgt hat, weiß, dass wir gerade einen Glaubenskurs für Glaubende durchführen. Und parallel zu den Themen an den Dienstagen wollen wir die Predigten am Sonntag auch gebrauchen, um in die Thematik vom Dienstag noch etwas tiefer einzusteigen oder das gleiche Thema aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also befassen wir uns heute wieder mit der gleichen Frage wie am Dienstag. Warum erscheint Gott oft so weit weg? Warum erscheint Gott oft so weit weg? Und wer gerne nochmal hören möchte, worum es am Dienstag ging, weil er nicht da war oder es einfach nochmal nachhören möchte, der darf das gerne bei uns auf unserem YouTube-Kanal tun. Dort ist der Dienstagabend hinterlegt und ihr könnt dort gerne nochmal reinhören. Heute geht es weiter mit dieser Frage, aber wie gesagt, aus einer anderen Perspektive. Ich möchte einsteigen mit einer Frage: Woran machst du eigentlich fest, dass Gott gerade weit weg zu sein scheint? Woran machst du fest, dass Gott, wenn du gerade wieder in so einem Moment bist, wo du das Gefühl hast, dass er weit weg ist, woran machst du dann fest, dass es so ist? Können wir das sagen? Können wir das greifen? Oder ist das nur etwas hier irgendwo drin und wir können es gar nicht benennen? Vielleicht ist es manchmal so, weil es sich, wie gesagt, einfach danach anfühlt. Vielleicht denken wir manchmal, Gott reagiert gar nicht auf meine Gebete. Darum ist er weit weg. Manchmal denken wir vielleicht, ich lese die Bibel vielleicht sogar jeden Tag, aber irgendwie spricht Gott dabei nicht zu mir. Und all das kommt dann vielleicht zusammen und wir kommen zu dem Ergebnis, Gott ist weit weg. Manchmal machen wir es aber auch vielleicht an etwas handfesteren Dingen fest, weil wir sagen, Gott, hier hast du jetzt eine Möglichkeit einzugreifen, was ganz Praktisches, eine Not, eine Krankheit, ein kaputtes Auto, was auch immer, und er tut es nicht. Dann denken wir, kann das sein? Passt das? Oder vielleicht auf der Arbeit ein Problem, ein Konflikt. Wir versuchen, alles gut und richtig zu machen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und dann wird auch noch der Kollege befördert und nicht ich. Mit anderen Worten könnte man diese Gedanken auch wie folgt ausdrücken. Welchen Wert hat es, Gott zu dienen? Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und unsere falschen Wege vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen? Den Gottlosen geht es viel besser. Obwohl sie Böses tun, geht es ihnen gut. Ja, sie stellen Gott auf die Probe und wurden trotzdem nicht bestraft. So unterhielten sich die miteinander, die den Herrn achteten. Zwei Verse aus Malachi 3. Krasse Anfragen, oder? Und das steht in der Bibel. Habe ich mir nicht ausgedacht. Ich bin mir sicher, dass zu jeder Phase unseres Lebens Gedanken wie diese irgendwie präsent sind oder sich bei uns hier oben einschleichen. Als Schüler oder Student fragt man sich vielleicht, warum soll ich mich eigentlich beim Feiern ein bisschen zurückhalten oder bei unverbindlichen Liebschaften oder wie auch immer man das nennen will. Die anderen machen es doch auch nicht. Die Kommilitonen leben in Saus und Braus und sie kommen erfolgreich durchs Studium, finden einen guten Job, und ich? Wenn wir in der Mitte des Lebens stehen, vielleicht schon lange bei einem und demselben Arbeitgeber sind und dort schon sehr viel Zeit, Energie und Schweiß investiert haben, dann fragen wir uns vielleicht, Warum soll ich mich an irgendwelche ethischen Maßstäbe halten? Bringt doch gar nichts. Die anderen machen es doch auch nicht. Die lügen, betrügen. Was habe ich davon? Sie kommen vielleicht sogar noch besser durch den Job als ich. Wenn wir in der letzten Phase unseres Lebens stehen, begegnet uns die Frage vielleicht in der Form, dass wir sagen, warum geht es mir oder meinem Ehepartner oder einem lieben Menschen in meinem Umfeld schlecht? Warum muss er vielleicht mit Krankheit kämpfen, obwohl wir doch unser Leben lang Zeit, Geld, Ressourcen in die Gemeinde investiert haben, in den Glauben an Gott? Und jetzt sowas am Ende. Wie geht das? Wie passt das? Es scheint Gott nicht zu jucken, was wir tun. Sieht er das überhaupt? Und die letzte Frage ist dann, ist er da? Das sind Fragen, die nicht nur heute Thema sind, glaube ich, in der Predigt, sondern die uns immer wieder mal begegnen. Persönlich, bei Freunden oder Bekannten. Und solche Fragen dürfen wir stellen, denn sie stehen ja sogar schon in der Bibel. Die Menschen eh und je haben diese Fragen immer wieder mal beschäftigt. Und darum lasst uns mal schauen, wie Gott auf diese Anfragen reagiert hat. Es geht weiter in Malachi 3. Und der Herr bemerkte ihr Reden und hörte ihnen zu. Und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich an sie zu erinnern. Gott sagt, an dem Tag, an dem ich handle, werden sie mir gehören, spricht der allmächtige Herr. Ich werde sie verschonen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die dies nicht tun, erkennen. Der Tag kommt, der wie ein Feuer brennt. Dann werden alle Hochmütigen und Gottlosen wie Stroh sein, das der kommende Tag verbrennt, spricht der Herr, der Allmächtige. Weder Zweige noch Wurzeln wird er von ihnen übrig lassen. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. An dem Tag, an dem ich handle, werdet ihr die Gottlosen zertreten, sodass sie zu Staub unter euren Füßen werden, spricht der allmächtige Herr. Eine krasse Antwort Gottes, oder? Und eine noch viel krassere Reaktion, die darauf folgt, auf sein Reden. Doch lasst uns nochmal zurück zum Anfang gehen. Zuerst steht da, dass Gott auf das Reden der Gottesfürchtigen, so werden die genannt, die sich nach Gott richten, die darauf achten, was Gott wichtig ist. Am Anfang steht, dass Gott diesen Gottesfürchtigen zuhört und sich das, was sie sagen, zu Herzen nimmt. Noch viel mehr, er merkt sich all diejenigen, die ihm nachfolgen. Er merkt sich all diejenigen. Hier wird das Bild eines Buches gebraucht. Gott schreibt sie in ein Buch. Ich glaube, es ist nur ein Bild. Er macht das nicht in echt, aber damals waren Bücher etwas total Kostbares. Etwas, was behütet wurde, was nicht einfach mal weggeworfen wurde, in den Rucksack gesteckt wurde, was Eselsohren hatte oder wo ich heute oder morgen gar nicht mehr weiß, was ich heute in welches Tagebuch eingetragen habe. So war das nicht. Bücher sind total kostbar. Sie waren unbezahlbar für die meisten Menschen. Und Gott gebraucht dieses Bild und sagt, ich schreibe jeden Einzelnen, der auf meine Gebote achtet, in dieses Buch. Das heißt, er wird es niemals vergessen. Er wird nicht vergessen, wer zu dieser Gruppe von Leuten gehört. Und daraus können wir schlussfolgern, diese Gottesfürchtigen, die da reden, die diese Anfragen gestellt haben und nicht verstanden haben, warum geht es mir so, und denen, die Gott versuchen, die gar nicht das tun, was ihm wichtig ist, viel besser. Und sie haben nicht das Gefühl, dass Gott in der Situation da ist, aber Gott sagt hier, ihr täuscht euch. Ich höre jedes Wort. Ich sehe alles, was du tust, und ich merke es mir. Ich werde es nicht vergessen. Nichts von dem, was du sagst und tust, ist umsonst. Ich bekomme alles mit. Wenn wir weitergehen in dem Text, hat den einen oder anderen von uns vielleicht ja etwas ungehalten gemacht, was Gott dann weiter sagt über die Leute, die Gott nicht fürchten. Gottlos werden sie in dem Text genannt. Also Leute, die sich ja nicht darum scheren, was Gott wichtig ist, was Gott von uns möchte und wie wir leben sollten aus seiner Perspektive. An dieser Stelle wird ein gewisser Tag erwähnt. Er kommt mehrmals vor im Text. Ein Tag, er wird genannt der Tag, an dem ich handeln werde, oder der Tag, der kommt. Uns ist er vielleicht bekannter als der jüngste Tag oder das jüngste Gericht, wie wir es auch manchmal umgangssprachlich nennen. Und dieser Tag ist ein ganz, ganz präsentes Motiv im Alten und im Neuen Testament. Fast alle Autoren erwähnen ihn hier oder da, den Tag des Herrn, den Tag, an dem er handeln wird. Und damit ist die Zeitperiode gemeint, die auf den letzten Akt unserer Weltgeschichte folgt. Wenn der Vorhang fällt, das, was dann passiert, das wird als der Tag des Herrn genannt. Damit ist nicht unbedingt ein 24-stündiger Tag gemeint, sondern einfach ein Zeitabschnitt, der folgt auf all das, was wir hier sehen und hören. Und an diesem Tag wird Gott wieder aus dem Hintergrund hervortreten. Die Gottesfürchtigen haben das Gefühl, Gott ist nicht da. Ihn juckt es nicht, er hört es nicht, er ist irgendwie weit weg. Aber an diesem Tag, sagt Gott, da werde ich wieder auf der Bildfläche erscheinen, so dass es jeder sieht und niemand verpasst. Für die einen ist er dann der fürchterliche Richter, der sie für das zur Rechenschaft ziehen wird, was sie in der Zeit hier auf der Erde getan haben. Für die anderen ist er dann der liebevolle Vater, der sie einlädt, in ein neues Zuhause umzuziehen. Dieser Tag wird die Wahrheit ans Licht bringen, und Gott drückt es sehr treffend aus. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die dies nicht tun, erkennen. An dem Tag werdet ihr den Unterschied erkennen, sagt Gott. Wir vergleichen uns manchmal mit Leuten und bedauern vielleicht sogar, dass wir so ein Leben nicht führen dürfen. Mensch, die können, die dürfen, die machen, aber ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich würde gern, aber nein. Aber Gott sagt, hey, vergleich nicht nur den Moment vor diesem Tag, sondern vergleich die ganze Zeit, die danach kommt. Vergleich das mal, nicht das, was dir vielleicht so vor Augen steht. Stellt euch vor, dieses Seil ist endlos. Ich könnte hier ziehen und ziehen und ziehen und ziehen und es wird nie aufhören. Stellt euch dann vor, dass dieses Seil ein Zeitstrahl ist. Der Zeitstrahl deines und meines Lebens. Unser Zeitstrahl. Was könnte dann das hier sein? Das hier ist die Periode, die wir auf dieser Erde leben. Das ist die Zeit, die uns gerade so beschäftigt, die uns in Beschlag nimmt. Das. Wir stehen hier werden etwas größer, steigen in den Beruf ein und arbeiten hart, sparen, 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 damit es uns hier gut geht. Da. Wir versuchen alles Mögliche. Diese eine Lüge beim Arbeitgeber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Und ich bewerte einmal meinen Kollegen schlecht, damit ich befördert werde, weil es mir dann hier ein bisschen besser geht. Komisch, oder? Es wäre eigentlich viel sinnvoller, für das zu arbeiten und zu sparen, was da noch so kommt. Es ist viel mehr. Es ist viel gewichtiger. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was hier steht, mit dem, was hier abgebildet ist, mit dem, was uns jetzt irgendwie so präsent zu sein scheint. Und die Bibel lehrt, dass irgendwann mal ein Moment kommt, wo ich hier diese Linie überschreiten werde, wo ich dieses Ziel erreiche. Für den einen ist es nach 80 Jahren, für den anderen nach 30. Wissen wir nicht. Irgendwann wird jeder von uns diese Ziellinie überschreiten und danach kommt die Ewigkeit. Es geht immer weiter. Unfassbar. Aber das lehrt die Bibel. Und darum fordert uns die Bibel dazu auf, unser Augenmerk auf diesen Moment zu setzen, wo wir diese Linie überschreiten werden und nicht mehr zurück können, sondern in die Unendlichkeit übergehen. Wir sollen uns nicht an dem festklammern, was hier ist, sondern an dem, was noch kommt. Freunde und Kollegen sagen uns vielleicht, ey, lass dein Leben nicht zu sehr von deinem Glauben bestimmen. Wenn du eine Entscheidung hier im Beruf jetzt so triffst oder wenn du etwas nicht machst, weil dein Glaube es dir verbietet, dann hast du Nachteile an dieser Stelle. Dann wird es dir dort nicht so gut gehen und sie raten uns, das nicht so zu tun. Aber was können wir antworten? Ich weiß nicht, wer der Dumme von uns ist. Denn wenn du dein Leben hier so führst, wie du es tust, dann geht es dir hier vielleicht gut. Aber in diesem Moment und danach wirst du nicht sehr erfolgreich sein. Da wird es anders aussehen. Und das lehrt uns die Bibel. Vielleicht sitzt du jetzt hier und fragst dich, hey, glaubst du das wirklich? Glauben die alle, die hier neben mir sitzen, das auch? Glaubt ihr wirklich, dass ich, der ich vielleicht nicht viel mit Gott anfangen kann oder will, irgendwann mal tatsächlich kein schönes Leben haben werde, dass ich vor Gott zur Rechenschaft gezogen werde, wie wir das so schön sagen? Und dass ihr, alle anderen, ein schönes Leben im Himmel haben werdet oder wo auch immer? Glauben wir das? Glaubst du das? Glaub ich das? Ich glaub's. Ich bin eigentlich ziemlich sicher sogar, dass das so kommen wird, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Und weißt du, was ich auch noch glaube? Ich glaube, dass es da keinen exklusiven Kreis gibt von drinnen und draußen oder wir und ihr, sondern ich glaube an den einen Gott. An den Gott, der offen ist, der darauf wartet, dass jeder Mensch zu ihm kommt, dass jeder Mensch sich für ihn entscheidet und ihm nachfolgen möchte. Er sagt nicht du, 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 sondern er steht da und wartet auf jeden, der zu ihm kommen möchte. Jeder ist willkommen. Jeder darf zu ihm kommen, so wie wir es in dem Lied gerade gesungen haben. Wenn du also Fragen hast, die dich vielleicht gerade beunruhigen oder die dich auch einfach nur beschäftigen, dann werd sie los. Schnapp dir einen Mitarbeiter unserer Gemeinde oder komm zu mir und lass uns ins Gespräch kommen. Denn es geht um nicht weniger als die Unendlichkeit. Klär die Fragen hier, bevor sie später jemand anders für dich klären wird. Such dir jemanden und sprich über das, was dich gerade beschäftigt. Warum erscheint Gott oft so weit weg? Die Antwort von Malachi ist zweigeteilt. Zum einen sagt er, ihr bekommt gar nicht wirklich mit, dass ich dich höre, dass ich dich sehe und dass ich mir all das zu deinem Guten merke. Das Bild des Buches. Gott merkt sich das. Er ist da. Er ist nah, auch wenn es uns anders vorkommt. Der zweite Teil der Antwort ist, am Ende der Zeit werden wir sehen, dass nichts umsonst war, was wir getan haben. Er hat sich alles gemerkt und wir werden die Unendlichkeit in seiner Nähe verbringen. Das, was wir uns jetzt schon ein Stück weit wünschen in dieser Phase, was aber nie so sein wird wahrscheinlich, wie wir uns das gerne wünschen oder wie wir es gerne hätten, wird dann für die ganze restliche Zeit unserer Existenz erfüllt sein. Wir werden in seiner Nähe sein, in Ewigkeit. Die Unendlichkeit mit ihm verbringen. Das ist Malachis Antwort. Aber eine Frage hat mich in der ganzen Vorbereitung nicht losgelassen. Beschäftigt mich persönlich in den letzten Wochen und Monaten, beschäftigt uns als Gemeinde, beschäftigt einige Mitglieder unserer Gemeinde auch sehr stark gerade. Wenn Gott doch der liebende Vater ist, was wir glauben, warum sagt er, dass er erst am Ende der Zeit den Unterschied aufzeigen wird? Warum, wenn er doch alles kann, greift er nicht jetzt schon ein? Dort, wo wir es brauchen, dort, wo wir es wünschen, dort, wo wir unerlässlich beten als Familie oder als Gemeinde oder mit mehreren Gemeinden auf einmal, dort greift Gott manchmal trotzdem nicht ein. Warum nicht? Gott, warum nicht? Warum müssen liebe Menschen von uns leiden an Krankheit? Bitter, bitter leiden, sodass man sich das nicht ansehen kann. Warum greift Gott da nicht ein, wenn er es doch kann? Warum müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass diese lieben Menschen vom medizinischen Standpunkt aus betrachtet, bald nicht mehr da sein werden, uns verlassen werden, umziehen werden in ihr neues Zuhause? Warum? Warum muss ich mich mit diesem Gedanken beschäftigen? Jetzt denkt ihr vielleicht, oh Mann, da macht er ja ein Fass auf. Jetzt bin ich aber auf die Antwort gespannt. Ich habe aber keine Antwort. Ich hätte gern eine. Ich habe aber keine. Natürlich weiß ich, dass wir in einer endlichen Welt leben und Gott diesen tödlichen Prozess nicht stoppt, weil wir eben sterbliche Menschen sind. Das tröstet mich manchmal. Manchmal aber auch nicht. Aber wisst ihr, wer mich dann tröstet? Der, der eine noch viel zerreißendere Frage gestellt hat als ich. Der, der gefragt hat, Vater, warum muss ich am Kreuz sterben? Warum muss ich von dir getrennt werden? Vater, warum? Und wenn Gott seinen eigenen Sohn, den er unendlich liebt, diesen grausamen Tod hat sterben lassen und sie beide diesen Weg gegangen sind, weil sie dich, mich und uns Menschen so sehr lieben, dann will ich mich daran festhalten. Und das meine ich genauso. Ich will mich daran festhalten, dass Gott mit unseren Lieben einen anderen Weg gehen würde, einen besseren Weg gehen würde, wenn es ihn gäbe. Daran will ich mich festhalten. Ich will es versuchen. Und wisst ihr, das ist keine Antwort auf meine Frage. Das weiß ich. Aber sie tröstet mich, wenn ich wieder mit irgendwelchen bösen Nachrichten konfrontiert werde. Es tröstet mich. Er ist Gott. Ich nicht. Er überblickt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich nicht. Er liebt jeden Menschen unendlich doll und er weiß, was für uns das Beste ist. Ich nicht. Und darum entscheidet er darüber, wem er sich zeigt, zu wem er redet. Darum entscheidet er über Gesundheit und Krankheit. Darum entscheidet er über Leben und Tod. Und das ist gut so. Amen.
Vater im Himmel, danke, dass du niemals fern bist, auch wenn du uns fern scheinst. Hilf uns zu erkennen, was uns von dir trennt. Zeig uns, schenk uns das Vertrauen, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht spüren, wenn wir meinen, dass du ganz weit weg bist. Danke, Jesus, dass du am Kreuz alle Schuld auf dich genommen hast, dass du auch selber erlebt hast, was es bedeutet, das Gefühl zu haben, dass Gott weit, weit weg ist. Lass uns dich da als Vorbild nehmen, trotzdem festzuhalten an unserem Glauben und schenk uns auch als Gemeinde offene Augen und Herzen für unsere Geschwister, die vielleicht gerade eine schwere Zeit durchmachen. Ich danke dir, Vater, dass du uns so reich gesegnet hast mit immateriellen, aber auch mit materiellen Gütern. Danke nochmal, dass es uns so gut geht. Leg du jetzt einem jedem von uns aufs Herz, was wir davon abgeben können. Sei es gleich in der Kollekte, sei es aber auch in Gesprächen untereinander, miteinander. Geh du mit uns auch in den restlichen Sonntag. Amen.